Liebe Brüder und Schwestern, am Samstag vor einer Woche haben wir in Verden auf der Fußgängerzone einen missionarischen Einsatz gemacht. Und ich hatte einen Fragebogen dabei mit folgenden Fragen. Woher kommst du? Warum bist du hier? Wohin gehst du? Also eigentlich muss ich siezen, es war per Sie. Worauf hoffen Sie? Also die Frage nach dem Ursprung, die Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem Ziel und die Frage nach dem Grund. Und so kommt man mit den Leuten ins Gespräch. Und das war das für mich das erste Mal, dass ich das mit diesem Fragebogen ausprobiert habe. Und das ging ganz wunderbar. Wir sind also richtig in gute Gespräche gekommen. Aber eines wurde mir deutlich. Es herrscht eine große, große, große Orientierungslosigkeit in Bezug auf die ganz simplen und einfachen Fragen des Lebens. Woher komme ich? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Und worauf kann ich hoffen? Die Leute haben einfach die Antworten nicht mehr. Und es ist so ein Jammer, das zu erleben. Ein Beispiel mit einem sehr lustigen Gespräch, eigentlich ein sehr freundlicher junger Mensch, der auf die Frage, ja, wohin geht es denn, sagte, ja, dann komme ich halt in die Kiste. Und dann sagte ich, naja, das ist aber kein besonders schönes Ende, oder? Und da sagte er, na doch, für die Würmer schon. Also das war ein recht schlagfertiger Typ. Und die einzige Person, die ich traf, die über ihr Leben sagte, der Sinn meines Lebens ist die Anbetung Gottes, war eine Muslima aus Afghanistan. Das ist die Realität auf unseren Straßen heute. Wir gehen 3000 Jahre zurück und schlagen Psalm 12 auf und lesen ihn und hören die Predigt unter der Überschrift Gottes Hilfe in glaubensarmer Zeit. Gottes Hilfe in glaubensarmer Zeit. Psalm 12. Ein Psalm Davids vorzusingen auf 8 Seiten. Hilf, Herr, die Heiligen haben abgenommen und gläubig sind wenige unter den Menschenkindern. Einer redet mit dem anderen Lug und Trug. Sie heucheln und reden aus zwiespältigem Herzen. Der Herr wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die hoffärtig redet. Die da sagen, durch unsere Zunge sind wir mächtig. Uns gebührt zu reden, wer ist unser Herr? Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen, geläutert 7-mal. Du, Herr, wollest sie bewahren und uns behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Denn Gottlose gehen allenthalben einher, weil Gemeinheit herrscht unter den Menschenkindern. Amen. In 2 Punkten wollen wir uns diesen Psalm erschließen. 3 Kennzeichen der glaubensarmen Zeit und 3 Hilfen in glaubensarmer Zeit. Zuerst also 3 Kennzeichen der glaubensarmen Zeit. Das erste Kennzeichen ist die Abnahme der Heiligen und das Schwinden der Gotteskinder. Die Heiligen sind hier im Hebräischen die Chassid. Das bedeutet die Treuen, die Frommen, die Gnädigen oder die Barmherzigen. Luther übersetzt hier mit die Heiligen. die Elberfelder Übersetzung mit die Frommen. Und vielleicht haben wir schon einmal von der ultraorthodoxen Strömung im Judentum gehört, die Chassidim. Die haben ihren Namen von diesem Wort, was hier steht, Chassid. Das sind die, die wirklich es ernst meinen mit Gott, die wirklich ganze Sache machen wollen mit Gott. Jetzt hier dann, wenn man ins Judentum schaut, aus ultraorthodoxer Sicht, was mit dem Evangelium natürlich nicht übereinstimmt, das wissen wir. David beklagt das Abnehmen der Chassiden. Ja, er sagt sogar, sie gehen zu Ende. So heißt das hier wörtlich. Deswegen übersetzt die Elberfelder mit, der Fromme ist dahin. Also, das löst sich förmlich auf. Sie sind nicht mehr da. Oder das, der nächste Halbsatz, da heißt es, die Treuen sind am Verschwinden. Es werden immer weniger. Das Wort für die Treuen im Hebräischen, Emunim, das sind die Amensleute. So hat Luther das bezeichnet, weil hier das Grundwort steht, was dann auch in unserem Wort Amen, so ist es. Die, die auf Gottes Verheißungen Ja und Amen sagen, die werden immer weniger. Und das ist ja genau das, was wir erleben, wenn wir auf unsere Straßen gehen und mit den Leuten über diese Grundfragen sprechen. Dann fehlen die Antworten, weil die Gläubigen halt immer weniger geworden sind. Das ist ja die große Not. Aber wir sehen, das war schon vor 3000 Jahren eine Beobachtung. Deswegen hat Luther auch gesagt, das ist die allgemeine Klage der Kirche zu allen Zeiten. Das relativiert es in gewisser Weise. Es hat es also immer schon gegeben. Die allgemeine Klage der Kirche zu allen Zeiten. Unser Psalm ist 3000 Jahre alt und wir haben den Eindruck, dass er aktueller gar nicht sein könnte. Die Heiligen haben abgenommen und treu sind wenige unter den Menschenkindern. Durch die Geschichte hindurch hat es das also immer wieder gegeben. Denken wir an Elias Klage auf dem Horeb. Rund 150 Jahre, nachdem David diesen Psalm verfasst hat. 1. Könige 19. Elia, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Ich bin allein übrig geblieben. Das ist seine Wahrnehmung. Es ist keiner mehr da. Sind alle weg? Und der Herr sagt, 7000 haben ihre Knie nicht gebeugt. Also es gibt sie noch, aber es sind offensichtlich auch da wenige. Israel ist abgefallen, es sind wenig geworden. Und noch einmal rund 100 Jahre später schreibt der Prophet Micha zur Zeit der Könige Jotham, Ahas und Hiskia in Micha 7. Ach, es geht mir wie einem, der Obst pflücken wollte, der im Weinberge Nachlese hielt, doch keine Traube gab es zu essen, keine Frühfeige, nach der ich verlangte. Die frommen Leute sind weg in diesem Lande und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. Ganz ähnliche Formulierung. Und ganz ähnliche Beobachtung, wie wir es heute erleben. Sie lauern alle auf Blut, ein jeder jagt dem anderen, dass er ihn fange. Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Obere und Richter fordern Geschenke. Der Gewaltige redet nach seinem Mutwillen und so verdrehen sie alles. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch. Und der Redlichste schlimmer als eine Dornhecke. Ist doch sehr plastisch und eindrücklich beschrieben, oder? Kann man sich sofort in unserer Zeit wiederfinden. Der Tag ist gekommen, den deine Späher geschaut haben. Deine Heimsuchung ist da. Dann werden sie nicht wissen, woraus noch ein ist. Niemand glaube seinem Nächsten. Niemand verlasse sich auf einen Freund. Bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinem Armen schläft. Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter, die Schwiegertochter ist wieder die Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde sind seine eigenen Hausgenossen. Jetzt kommt das große Ich aber. Ich aber will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Und man hat den Eindruck, der Micha hat diesen Psalm verinnerlicht. Da kommt ja all das, was in dem Psalm steht, ja drin vor. Diese Last unter dem Glaubensabfall um ihn herum, aber dann auf den Herrn bauen und vertrauen, denn da kann ich meine Hoffnung auf ihn setzen, auf den Gott meines Heils, und mein Gott wird mich erhören. Genau das ist auch der Glaube, den David hat. Das ist auch der luthersche Glaube. Martin Luther hat aus diesem Psalm ein bekanntes Kampflied der Reformation gedichtet. Und auch damals war die Situation so notvoll, dass es zwar ein europaweites Christentum gab und eine übermächtige Großkirche, aber die Zahl der Heiligen, der Treuen, die war klein und hatte abgenommen. Die Kirche hatte die Machtmittel der Welt, aber die, die wirklich mit Jesus und mit seinem Wort unterwegs waren, die wurden verfolgt. In dieser Zeit dichtete er das Lied »Ach Gott, vom Himmel sieh da rein«, Psalm 12 als Grundlage, Strophe 1. »Ach Gott, vom Himmel sieh da rein und lass dich des erbarmen. Wie wenig sind der Heiligen dein, verlassen sind wir Armen. Dein Wort man lässt nicht haben wahr, der Glaub ist auch verloschen gar bei allen Menschenkindern. Sie lehren Eitellist, was Eigenwitz erfindet. Ihr Herz nicht eines Sinnes ist in Gottes Wort gegründet. Der wähle dies, der andere das. Sie trennen uns ohne alle Maß und gleißen schön von außen. Darum spricht Gott, ich muss auf sein, die Armen sind verstöret. Ihr Seufzen dringt zu mir herein, ich hab ihr Klag erhöret. Mein heilsam Wort soll auf den Plan, getrost und frisch sie greifen an und seien die Kraft der Armen. Das Silber durchs Feuer siebenmal bewährt wird lauter funden. An Gottes Wort man warten soll, desgleichen alle Stunden. Es will durchs Kreuz bewähret sein, da wird sein Kraft erkannt und Schein und leucht stark in die Lande. Ist das nicht wunderbar? Wie hier dieses Lied, wie hier dieser Psalm in eine neue Zeit hineingetragen wird mit ganz ähnlichen Entwicklungen, aber hier jetzt auch noch einmal der Blick christologisch durch das Kreuz auf die Zeit. Eine glaubensarme Zeit, aber das Wort setzt sich durch das Kreuz, durch das Evangelium, durch den gekreuzigten Sünderheiland und den auferstandenen Herrn. Als in Lübeck die reformatorischen Prediger Johann Wahlhoff und Andreas Wilm durch Beschluss des Stadtrates vertrieben wurden, fingen evangelische Lübecker am 5. Dezember 1529 an, die katholischen Messen durch das Singen von reformatorischen Psalmliedern, unter anderem und besonders von diesem Lied hier, zu unterbrechen. Die haben also die Gottesdienste gestört und haben dann laut und deutlich diese Lieder hier, dieses Lied hier, diese Strophen angestimmt. Der sogenannte Singekrieg soll von zwei Lübecker Jungs in der Jakobikirche von Lübeck begonnen worden sein. Die Bewegung wuchs und führte zur Rückberufung der evangelischen Prediger. Und zwei Jahre später wurde dann die Reformation in Lübeck durch Johannes Bugenhagen eingeführt. Da hat also unser Psalm eine neue Gestalt gefunden und hat da kräftig hineingeweht in die Reformationsgeschichte hinein. Und heute, die historisch-kritische Theologie, die das Wort Gottes der Vernunft des Menschen unterwirft, den Sühnetod Jesu für einen überholten Ausfluss antiker Opfermythologie hält, die leibliche Auferstehung leugnet und stattdessen Jesus in das Kerygma, also in die Verkündigung hinein auferstehen lässt. Also er ist nicht wirklich auferstanden, sondern nur indem wir über ihn reden, sei er dann in einer gewissen Art und Weise auferstanden. So wird das verstanden. Die Bibel wird erst auf ihre ethischen Forderungen reduziert und dann werden auch diese außer Kraft gesetzt. All das führt zur Abnahme der Heiligen und reduziert die Zahl der Gläubigen unter den Menschen. Oder mit den Worten von unserem heimgegangenen Bruder Uwe Holmer: Eine liberale Theologie ist eine Theologie der leeren Kirchen. Eine liberale Theologie ist eine Theologie der leeren Kirchen. Abnahme der Heiligen im Land. Wir sehen die Früchte der historisch-kritischen Theologie, wenn wir in unsere Fußgängerzonen gehen und mit den Leuten reden. Das ist die Frucht. Die Grundfragen des Lebens werden nicht mehr beantwortet. Und die Leute sind orientierungslos geworden und gehen auf ewig verloren. Das ZDF berichtete im Mai 2024 und andere Medienhäuser Folgendes: Die evangelische Kirche hat im vergangenen Jahr in Deutschland wieder mehr als 500.000 Mitglieder verloren. Wie die EKD in Hannover mitteilte, gehörten ihr zum Stichtag 31. Dezember 2023 rund 18,6 Millionen Menschen an. Das sind rund 593.000 Mitglieder oder 3,1% weniger als im Vorjahr. So schnell, so rasant nehmen die Zahlen ab. Damit erreichte der Mitgliederverlust einen Rekordwert. Rund 21,9% der deutschen Bevölkerung sind demnach noch Mitglied einer der 20 evangelischen Landeskirchen. Warum ist das so? Weil man sich nicht mehr an das Wort Gottes hält, weil das Evangelium nicht mehr in einfacher und klarer Weise verkündigt wird. Jesus Christus auferstanden von den Toten, gekreuzigt für unsere Sünden, und wer an ihn glaubt, empfängt ewiges Leben. Das ist die Botschaft, die wir den Menschen schuldig sind. Und nur so kann die Kirche wachsen. Nur so kann die Zahl der Heiligen zunehmen. Wenn das nicht mehr gepredigt wird, wenn es um Klimawandel geht und lauter soziale Fragen, dann werden die Grundfragen des Lebens, des Woher, des Warum, des Wohin und was ist der Grund, nicht mehr beantwortet. Jesus lehrte, dass die Endzeit, die sich zuspitzende Endzeit von einer wachsenden Gesetzlosigkeit und einer daraus folgenden erkaltenden Liebe geprägt sein wird. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Matthäus 24, Vers 12, Vers 13: Wer aber beharrt bis ans Ende, wer also im Glauben dranbleibt, der wird selig, der wird gerettet. Das ist ja auch ganz im Sinne unseres Psalms. Halt dich an das Wort Gottes, siebenmal geläutert, verlässlich. Wenn du dich daran hältst, dann wirst du selig am Ziel in der Herrlichkeit bei Gott ankommen. Darum geht es doch hier. Und noch einmal Paulus, wie wir es in der Lesung schon gehört haben, aus 2. Thessalonicher Kapitel 2. Da spricht er ja von der Wiederkunft Christi, und wir haben das eben im Glaubensbekenntnis bekannt, und wir glauben, dass das tatsächlich so geschehen wird. In die Geschichte hinein wird Jesus wiederkommen, sichtbar, mit Macht und Herrlichkeit, so dass es alle auf der Welt sehen werden, ob sie glauben oder nicht. Davon spricht dieser Abschnitt. Was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht, also sein sichtbares Wiederkommen am Ende der Zeit und unsere Versammlung bei ihm, nämlich dass wir zu ihm hin entrückt werden, wenn er wiederkommt, so bitten wir euch, dass ihr euch nicht so schnell wanken werdet in eurem Sinn und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen und behaupten, der Tag des Herrn, nämlich der Tag der Wiederkunft, sei schon da. Lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise. Denn, und jetzt kommt das Entscheidende. Aufgepasst. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Hier steht im Griechischen Apostasia. Die Apostasie, sie fallen ab vom Glauben. Und es ist ja genau das, was der Psalm sagt. Es werden immer weniger. Die Treuen, die Redlichen, die Frommen, die Gläubigen, die, die Jesus nachfolgen, werden immer weniger. Und damit zeigt uns die Schrift ja, so wird es ja zum Ende hin auch sein. Das ist doch das zu Erwartende. Wundern wir uns doch nicht, dass es so aussieht in unserem Land und weltweit. Das ist, womit wir rechnen müssen zum Schluss. Es kommt der große Abfall und dann wird der Herr erscheinen mit Macht und Herrlichkeit. Für uns, die wir glauben, ist das doch nur ein Zeichen dafür, dass das Ende nahe herbeigekommen ist. Und soll uns umso mehr motivieren, festzuhalten am Wort und rauszugehen und den Leuten davon zu erzählen, Jesus kommt bald wieder. Mach dich auf und folge ihm nach. Das ist das erste Kennzeichen. Die Heiligen werden weniger. Das zweite Kennzeichen ist Lüge. Heuchelei und Prahlerei nehmen zu. Zweites Kennzeichen glaubensarmer Zeit. Wir lesen noch einmal aus dem Psalm. Einer redet mit dem anderen Lug und Trug. Sie heucheln und reden aus zwiespältigem Herzen. Der Herr wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die hoffärtig redet. Die da sagen, durch unsere Zunge sind wir mächtig. Uns gebührt zu reden, wer ist unser Herr? Wörtlich heißt es, einer redet mit dem anderen Nichtiges. Sie reden mit glatter Lippe und sie reden aus einem Doppelherz. Daher heißt es einmal Herz und Herz. Also das redet irgendwie zwiespältig, doppelzüngig. Mal so rum, mal hörst du das eine, mal das andere, nach vorne hin so, nach hinten rum so. Du kannst dich gar nicht drauf verlassen. Und dann das Gebet, der Herr wolle ausrotten, die glatten Zungen und Lippen, die groß von sich reden, die sich selber groß machen. Und das ist ja genau das, was wir erleben heute. Wir machen den Fernseher an oder schlagen die Zeitung auf. Wir hören, was hier und dort geredet wird. Und wir haben den Eindruck, ja, das ist genau das, was vor 3000 Jahren auch schon passiert ist. Nur als kleines Beispiel. Wir haben ja vor uns am 21.09. den Marsch für das Leben in Berlin. Und ich hoffe, der eine oder andere kann mitfahren. Wir machen ja wieder eine Busfahrt von hier nach Berlin zum Marsch für das Leben. Und da geht es ja ganz stark bei der Frage des Lebensschutzes auch um die Frage, wie werden die Dinge bezeichnet? Also ob man von der Ermordung eines Kindes spricht oder der Tötung eines Kindes oder ob man von einer Schwangerschaftsunterbrechung spricht. Etwas, was ich unterbreche, kann ich ja auch wieder irgendwann aufnehmen. Das heißt, es wird so verharmlosend, ja, vertuschend, anders bezeichnet, was eigentlich Bonhoeffer zum Beispiel noch ganz klar mit Mord bezeichnet hat. Aber das darf man ja heute gar nicht mehr sagen. Mein Bauch gehört mir, verschleiert die Tatsache, dass doch das Kind im Bauch der Mutter auch ein eigenständiges Recht auf das Leben hat. Die da sagen, durch unsere Zunge sind wir mächtig, uns gebührt zu reden. Zum Beispiel eine Caritas-Präsidentin, Eva Maria Welskop de Faa, schlägt im Streit um eine mögliche Neuregelung der Abtreibungsfrage eine unkomplizierte Übernahme der Kosten für einen Abbruch durch die Krankenkassen vor. Das ist nur so ein ganz kleines Fensterchen in die Denke dieser Leute, die das Sagen haben, die uns hier weismachen wollen, das sei doch im Sinne der Mutter, wenn jetzt die Krankenkassen auch noch die Tötung des Kindes unkompliziert übernehmen. Und dadurch wird das, worum es eigentlich geht, nämlich das Kind und sein Lebensrecht und die Tötung des Kindes, weiter verschleiert. Entkriminalisierung eines Verbrechens. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben gestern, hatten wir in Pferden den Bibeltag und hatten dort das Thema, und Gott schuf sie als Mann und Frau. Und da hat Pastor Nestvogel in seinem zweiten Vortrag auch über den Begriff geschlechtsangleichende Operation gesprochen und hatte auch da deutlich gemacht, was das für ein falscher Ausdruck ist, dass ja die Person, ein Mann, wenn er sich jetzt umoperieren lässt, um eine Frau zu werden, ja, das kann man doch nicht als geschlechtsangleichende Operation bezeichnen, denn er ist ja ein Mann. Wohin wird es denn angeglichen? Das stimmt hinten und vorne nicht. Aber das ist der offizielle Ausdruck. In Wirklichkeit ist es eine geschlechtszerstörende Operation, wenn man das überhaupt kann. Aber die Geschlechtlichkeit des Mannes wird ja kaputt gemacht. Und er ist danach nicht mehr fähig, Kinder zu bekommen. Also das, was seine Geschlechtlichkeit im Kern eigentlich auch ausmacht, dass er fruchtbar ist, das wird ihm genommen. Also es ist keine geschlechtsangleichende, sondern eine geschlechtszerstörende Operation. Hier wird mit den Worten gelogen. Glatte Lippen, Heuchelei, Lüge. Kennzeichen einer glaubensarmen, Kennzeichen ja einer gottlosen Zeit. Hannah Arendt hat geschrieben, dieses ständige Lügen zielt nicht darauf ab, das Volk eine Lüge glauben zu machen, sondern darauf, dass niemand mehr irgendetwas glaubt. Ein Volk, das nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden kann, kann auch nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden. Und ein solches Volk, das sich seiner Macht zu denken und zu urteilen beraubt sieht, ist auch ohne zu wissen und zu wollen dem Gesetz der Lüge vollständig unterworfen. Mit einem solchen Volk kann man dann machen, was man will. Das ist die Vorbereitung für das Kommen des Antichristen. Das ist die Vorbereitung. Die Menschen werden an das Lügen gewöhnt. Nicht wegen der einen Lüge, sondern wegen des Gesamten. Sie werden eingefangen in ein Netz und sind dann dem Antichristen unterworfen. Das ist das, wovon auch 2. Thessalonicher spricht. Hin zur Wahrheit, hin zum Wort, hin zu dem einen Fundament, das uns hilft, wahr und falsch voneinander zu scheiden, richtig und falsch zu beurteilen, Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten, damit wir eben dem Gesetz der Lüge nicht unterworfen sind, wie es Hannah Arendt schreibt. Ein drittes Kennzeichen einer glaubensarmen Zeit. Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen. Aus der Lüge, dass das ungeborene Kind im Mutterleib nur Gewebe, Schwangerschaftsgewebe sei, entsteht der Mord am Kind. Niemand hört den Schrei der 1000 Kinder, die an jedem Arbeitstag in deutschen Abtreibungseinrichtungen getötet werden. Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen. Aber Gott hört es. Gott schweigt dazu nicht. Gott wird aufstehen und Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Flehen wir Gott an, dass er eingreift, dass er aufsteht, dass er hilft. Solingen, ein Messermord. Es wird immer schlimmer auf unseren Straßen. Und man wird davor gewarnt, ob man rausgeht, ob man auch ein Fest besucht. Das muss man sich heute schon genau überlegen. Und die Polizei sagt, ja, überlegen Sie sich das, ob Sie das noch wollen. Jeder muss selber überlegen, ob er sich dem aussetzt. Das ist die Situation auf unseren Straßen. In London, in Paris, in Solingen, in Berlin, überall muss man damit rechnen. Und der Islamexperte Ahmad Mansour fragt, wer schützt eigentlich die Deutschen? Und wer schützt eigentlich die Migranten, die vor dem Islamismus fliehen? Heute saß ich im Gottesdienst neben Iranern, wiedergeboren. Zum lebendigen Glauben an Christus gefunden. Aber für die kann es ungemütlich werden in Deutschland, weil die diejenigen verfolgen, die zu Christus gefunden haben, hier in unseren Straßen sind und Messer bei sich tragen. Und Mansour fragt zu Recht, wer schützt eigentlich die Deutschen und wer schützt die Migranten, die vor dem Islamismus fliehen? Was mit unseren verfolgten Geschwistern im Iran, in Nigeria, in China? Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen. Kennzeichen einer glaubensarmen Zeit. Wir schlagen die Zeitungen auf und wir fragen uns, was ist mit unserem Land passiert? Das sind Folgen des Glaubensabfalls. Das sind die Folgen. Wir müssen das ganz real nicht nur erleben, sondern durchleiden. Aber das Schöne an diesem Psalm ist, man muss da jetzt nicht stehen bleiben. Aber wir müssen durch diese Zeitanalyse durch und wir müssen die Dinge auch ansprechen, weil darüber können wir nicht schweigen. Wir können das nicht nur in der Zeitung lesen und im Fernseher und das nicht in Bezug bringen zu dem, was hier steht. Deswegen müssen wir auch darüber reden. Aber Gott lässt das alles nicht kalt, sondern es führt dazu, dass er selber eingreift. Aber er will auch gebeten werden. Und deswegen jetzt drei Hilfen in Glaubensarmer, drei Hilfen in gottloser Zeit. Was wird uns denn hier angeboten? Die erste Hilfe, die uns hier angeboten wird, ist der Hilferuf zu Gott. Das ist die erste und größte und schönste Hilfe. Hilfe! So steht es doch hier gleich am Anfang. Hilf, Herr! Die Heiligen haben abgenommen und gläubig sind wenige unter den Menschenkindern. Unser Psalm ist ja ein einziger Hilferuf. Hilf, Herr, Jahwe, rette uns! David schreit zu Gott, kurz und knapp, aber er schreit zu dem lebendigen Gott und er fleht ihn darum an, einzugreifen. Und er bittet Gott darum, die Heuchelei, die Lügen, den Betrug und das stolze Reden zu beenden. Er bittet den Herrn darum, die, die ihm treu nachfolgen, also die Christus-Nachfolger, vor den bösen Anschlägen böser Menschen zu bewahren. Und im Gegensatz zu den Gottlosen, die sagen, wer ist unser Herr, weiß David, wer der Herr ist und den ruft er an. Während sie allem Autorität ablehnen und sich selbst zum Maßstab machen, wendet sich David an die höchste Autorität im Universum. Gott weiß einzugreifen und an den wendet er sich. Und so wollen auch wir es machen. Greifen wir das auf, dieses Hilf, Herr. Und rufen auch wir Hilf, Herr. Und wenn wir die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten hören, dann lass uns aus den Nachrichten heraus zum Herrn kommen. Niemals die Zeitung aufschlagen, ohne auch die Bibel aufzuschlagen. Denn sonst vergeht man in Depression. Und der David macht uns das hier vor. Hilf, Herr. Er weiß, wo in gottloser Zeit und in glaubensarmer Zeit die Hilfe herkommt. Die kommt von oben. Und an ihn müssen wir uns wenden. Lass uns das wirklich beherzigen und umsetzen. Und leben, so wie er das gelebt hat. Die Wahlen, die jetzt stattfinden im Osten, die werden das Blatt nicht wenden in die eine oder andere Richtung. Was das Blatt wendet, ist der Hilferuf der Gläubigen. Und wenn wir wenige sind, dann lasst uns umso lauter schreien. Dann lasst uns umso intensiver beten. Herr, vertreibe die falschen Hirten aus den Kirchen, die Verführer aus den leitenden Ämtern in Kirche, Politik und Medien. Herr, greif du ein, dass die Lügenredner nicht am Mikrofon stehen, dass die nicht das Sagen haben. Herr, greife du selbst ein. Das schaffen wir politisch nicht, das muss Gott machen. Herr, hilf. Lasst uns in gottloser und glaubensarmer Zeit den Herrn anrufen. Jesaja bittet ebenfalls in notvoller Zeit, Jesaja 63, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Herr, tu den Himmel auf und komm herab. Und Jesajas Gebet ist erhört worden. Jesus ist gekommen, der Himmel ist aufgerissen. Jesus ist herabgekommen auf die Erde und die Hilfe Gottes kommt in ihm persönlich zu uns. Und die zweite Hilfe in glaubensarmer Zeit, der Herr steht auf. Das ist die Zusage. Das ist die Zusage des Herrn auf die Bitte Davids. Der Herr steht auf, die zweite Hilfe, weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen. Will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr, ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Sehnst du dich nach seiner Hilfe? Sehnst du dich nach der Hilfe des Herrn? Ruf ihn an in deiner Not und ruf ihn auch an in der Not unserer Zeit. Und Gott schafft Hilfe. Jakobus 5, Vers 4, siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Der Herr erhört deinen Hilferuf. Er hört dich. Unsere Hilfe steht dir im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Herr, hilf, so heißt es in Vers 2, hilf, Herr, Herr, hilf. Und im Hebräischen heißt es dort, Hoshia Yahweh, hilf, Herr, Hoshia Yahweh. Und dann in Vers 6 kommt die Antwort, ich will Hilfe schaffen dem. Also David ruft und Gott antwortet. Ich will Hilfe schaffen. Ich werde helfen. Ich werde retten. Und hier heißt es im Hebräischen Ashit Beyesha. Ashit Beyesha. Ich will Hilfe schaffen. Und in beiden, in Vers 2 und in Vers 6, ist das Wort Yasha oder woraus das Wort Yeshua gebildet ist, was wir dann in Matthäus 1, 21 wieder haben. Und sie wird einen Sohn gebären, Maria, dem sollst du den Namen Jesus, Yeshua geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Hilferuf wird durch das Kommen von Jesus in diese Welt hinein erhört. Kommen wir zu Jesus. Mit der Glaubensarmut, mit der Gottlosigkeit, mit der Not, mit der Gewalt, mit all den Dingen, die passieren um uns herum und die in unserem eigenen Leben passieren, kommen wir zu Jesus. Jesus hilft, Jesus rettet. Lukas 18, 7 bis 8. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Das ist eine ganz interessante Frage, die wieder zu unserem Psalm passt. Wird er dann Glauben finden auf Erden? Und da ist impliziert, dass es nur wenige sind, die glauben werden. Aber er soll uns gläubig finden, wenn er kommt. Ja? Ist das so? Ja, er soll uns gläubig finden. Herr, trag du uns durch, erhalte uns solchen Glauben. Und die dritte Hilfe, die uns dieser Psalm hier gibt in glaubensarmer Zeit, Gottes Wort trägt. Vers 7. Die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen, geläutert 7-mal. Dieses Buch hier, dieses Wort Gottes ist wie ein unsinkbarer Flugzeugträger, auf dem wir immer wieder landen können in den Stürmen dieser Zeit. Spurgeon hat geschrieben zu diesem Vers, so lauter, so frei von aller Beimischung von Irrtum und Unzuverlässigkeit sind die Reden des Herrn. Auch das geschriebene Wort Gottes ist hindurchgegangen durch den Schmelzofen der Verfolgung, der Kritik, der Zweifel, welche die Philosophie aufgebracht hat und der Entdeckungen der Wissenschaft und hat nichts dabei verloren als jene menschlichen Auslegungen und Deutungen, die sich daran gehängt hatten wie fremde Stoffe an edles Metall. Auf dieses Wort ist Verlass. Halten wir uns fest an der Bibel. Die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen, geläutert 7-mal. Und wenn Sie frech fragen, wer ist unser Herr, dann halten wir uns an sein Wort. 2. Mose 20, Vers 2, wo der Herr sagt, ich bin Jahwe, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wir halten uns an dieses Wort, Offenbarung 1, 17 und 18, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wir halten uns an Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Sein Wort ist der Flugzeugträger, der Unsinkbare, auf dem wir immer wieder landen in den Stürmen unserer Zeit. Was sind die drei Kennzeichen glaubensarmer Zeit? Die Heiligen werden weniger, Lügen, Heuchelei und Prahlerei nehmen zu, die Schwachen leiden Gewalt. Was sind die drei Hilfen in glaubensarmer Zeit? Der Hilferuf zu Gott, Herr, hilf. Der Herr steht auf und er hilft. Und Gottes Wort trägt. In Johannes 6, 66 bis 69 heißt es, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Amen.
Hilf uns, Herr, zu klagen Gottes Worte. Von uns Heiligen gibt es fast keine mehr. Nicht mehr viele unter deinen Menschenkindern bekennen noch, du Gott bist unser Herr. Sie reden Lug und Trug, an Heuchelei gibt es genug. Ach, wir wünschten uns so sehr, du kämest her und machst ein Ende mit dem Übermut, der nur gottlose Dinge tut. Der meint, er brauche keinen Gott, sei selber Herr. Und Gott spricht, ich habe es gesehen, das Leid der Schwachen an gottloser Gewalt. Ich höre das Seufzen dieser Armen, mit ihnen habe ich Erbarmen. Und darum werde ich jetzt aufstehen und meinem Volk zur Hilfe gehen. Ich will Hilfe schaffen, dem, der sich danach sehnt. Großer Gott, wunderbar sind deine Worte. Sie sind deutlich und wie Silber so klar. Das im Bluttiegel geschmolzen wurde und gereinigt und geläutert 7-mal. bewahr dein Wort, o Herr. Nichts anderes trägt dein Volk so sehr. Behüte uns vor diesem gottlosen Geschlecht, das allenthalben uns umgibt, wo keiner dich, den Herrn, noch liebt. Die Menschenkinder sind gemein, ihm gilt kein Recht. Und Gott spricht, ich habe es gesehen, das Leid der Schwachen an gottloser Gewalt. Ich höre das Seufzen dieser Armen, mit ihnen habe ich Erbarmen. Darum werd ich jetzt aufstehen und meinem Volk zur Hilfe gehen. Ich will Hilfe schaffen, dem, der sich danach sehnt. Ich schaffe Hilfe, dem, der sich danach sehnt.